Oma, Facebook ist eine dieser Plattformen, auf der man sich austauschen kann. Das ist die mit dem blauen Logo und dem weißen F.
Let's Talk About Social, der Podcast für digitales Marketing und Social Media.
Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer verrückten Folge, die vier, wo wir alles am Stück aufnehmen. Jetzt wollen wir versuchen, dass wir Social Media erklären für Oma. Keine englischen Worte und keine Fachbegriffe, die niemand versteht. Was ist Social Media? Mal ganz einfach erklärt. Fangen wir mal an, Christoph. Christoph, was sind soziale Netzwerke?
Soziale Netzwerke sind Webseiten, auf denen man sich anmelden.
Was denn eine Webseite?
Soziale Netzwerke sind Seiten im Internet, auf denen ich mich anmelden kann.
Sollte man Internet jetzt schon callen, oder?
Nee, Internet hat ja... Nee, das geht nicht.
Okay,
also,
mach mal weiter.
Also, soziale Netzwerke sind die Seiten, die sich öffnen, wenn ich auf das kleine rot-gelb-grüne Icon auf meinem Bildschirm klicke.
Oma ist schon völlig verwirrt.
Oma ist schon eingeschlafen. Wo ich mich anmelden kann, um mit anderen Leuten, die da auch angemeldet sind, im Austausch zu sein.
Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Essenz. Das ist eine gute Essenz. Soziale Netzwerke sind für den Austausch zwischen Personen gedacht.
Ja, ich glaube insgesamt so für das Miteinander. Im Grunde ist es so eine Art, ich treffe mich im Internet mit den Leuten, mit denen ich mich gerne im echten Leben treffen würde, aber weil wir so weit auseinander sind, geht das halt nicht. Oder weil wir irgendwie gerade zu tun haben, geht das halt nicht. Oder weil wir beide gerade bei der Arbeit sind, geht es halt nicht. Aber wir wollen trotzdem die Bilder vom letzten Abend miteinander teilen. Oder wir wollen trotzdem mal eben die Babyparty von unserer gemeinsamen Freundin morgen teilen oder so. Ich glaube, es geht generell
die einfach Kleinkindfeier. Die Kleinkindfeier.
Wow.
Okay, also Oma hat verstanden, genau, also, da kann man sich, ja. Irgendwo kann man sich da in diesem Internet, kann man sich treffen mit Freunden. Oder Bekannten.
Und so wie du es beschreibst, klingt es wie eine Dating-Plattform.
Es gibt auch Plattformen, auf denen man sich für was ist das deutsche Wort für Dating?
Verabredung?
Ja, aber es ist ja nicht ganz das. Für eine romantische.
Ausgehen. Ja.
Für eine romantische. Es ist nicht so einfach.
Wo man sich romantisch verabreden kann. Mhm.
Okay, das gibt es auch, Oma. Man kann sich auch im Internet treffen, um mit dem Ziel, romantisch miteinander sich auszutauschen, treffen. Aber man kann sich auch treffen und seine Urlaubsfotos mit den Freunden und Familie teilen. Okay, Oma, jetzt erkläre ich dir mal Facebook.
Facebook ist das, was du aufmachst, wenn du die Fotos von den Enkeln sehen willst. Das ist das, wo die Namen automatisch dran stehen.
Oma, Facebook ist eine dieser Plattformen, auf der man sich austauschen kann. Das ist die mit dem blauen Logo und dem weißen F. Das ist die, die immer in den Nachrichten sind, dass alle Daten, jeder seine Daten preisgibt. Wie kennt man Facebook noch im Allgemeinen?
Das ist dieser Jugendliche, der die Schule abgebrochen hat, um Milliardär zu werden, der hat Facebook gemacht.
Genau, und Facebook ist eine der größten Plattformen, weil aktuell dort die meisten Nutzer sind. Aber mein Junge, was sind denn Nutzer?
Na, Nutzer sind einfach Besucher. Das sind einfach Leute, die da angemeldet sind.
Das sind Leute, die da angemeldet sind, Oma. Gut. Also Leute, die da angemeldet sind, können sich miteinander austauschen. Okay, Chris, jetzt musst du deiner Oma was erklären. Was ist denn ein Newsfeed und ein Algorithmus?
Boah, ich dachte schon, Oma will wissen, wie sie Werbung im Internet schaltet.
Na gut. Das, also. Das fragt Oma als nächstes, weil sie noch so einen Side-Hustle hat.
Ja, also pass auf, Newsfeed. Newsfeed ist, wenn du dich bei Facebook anmeldest und dann siehst du ganz viele Posts von den Leuten, dann siehst du ganz viele Beiträge von den Leuten, mit denen du so verknüpft bist.
Was sind denn Beiträge?
Das ist das, was die teilen. Das, was die schreiben, die Bilder, die Videos, die Texte, die die so schreiben und bei Facebook hochladen. Die ganzen Fotos und so weiter. So, und du siehst bei Facebook, wenn du dich einloggst, siehst du halt immer die Bilder und immer die
Texte. Was ist denn einloggen?
Immer. Meine Oma, Alter, du bist so nervig. Also, wenn du dich bei Facebook anmeldest, dann siehst du die ganzen Beiträge von den ganzen Leuten, mit denen du so zu tun hast. Und das ist dein Feed. Das ist ein Strom. Das ist ein Faden von Beiträgen, der sich da durch deine Seite zieht. Und genauso dasselbe, das kannst du halt auch mit Nachrichten machen. Das nennt man dann Newsfeed. Kommt von Englisch, von News heißt Nachrichten. Das ist ein Nachrichtenstrom. Das ist dasselbe wie das, was du bei Facebook siehst, nur nicht mit all den Leuten, die irgendwas schreiben und irgendwas teilen, sondern mit Journalisten, die irgendwas schreiben und irgendwas teilen. Das ist ein Newsfeed. So.
Aber wie funktioniert es denn, dass, also alle machen da, alle laden da alles hoch, aber wer will denn alles sehen? Wie geht denn das?
Na, willst du nicht. Du suchst dir die Sachen aus, die du cool findest, und die werden dir dann angezeigt.
Cool, lasse ich jetzt mal durchgehen. Die Oma ist recht fresh, die weiß, was cool heißt.
Die Oma hat einen Side-Hustle, also wenn die nicht weiß, was cool ist. So, okay. Algorithmus. Oma, wenn du Kartoffeln kochst, was machst du als erstes?
Okay, jetzt bin ich extrem gespannt, wie du von Kartoffeln kochen auf den Algorithmus kommst. Beim Kartoffeln kochen. Als erstes gehe ich Kartoffeln kaufen.
Und dann?
Dann gehe ich an die Kasse bezahlen, dann muss ich nach Hause tragen. Dort ist immer nervig, weil ich kaufe natürlich die Bio-Kartoffeln, aber die sind natürlich oft sandig. Dann muss
Oma, bleib bei der Sache.
Okay. Als erstes schäle ich die Kartoffeln.
Gut. Und dann?
Da sie ja so sandig sind, muss ich sie in den Topf mit Wasser machen, ein bisschen auswaschen und dann auf den Herd stellen und kochen.
Gut. Macht es Sinn, den Topf mit dem Wasser auf dem Herd zu stellen und das Wasser erst zu kochen und dann die Kartoffeln kaufen zu gehen?
Nein.
Also du würdest das immer in derselben Reihenfolge machen?
Theoretisch, ja.
Ja. Das ist ein Algorithmus.
Der kocht die Kartoffeln immer in der gleichen Reihenfolge?
Das ist eine vorbestimmte Reihenfolge an Aufgaben oder an Arbeitsschritten, die ausgeführt werden müssen. Das ist ein Algorithmus. Ein Algorithmus ist so eine Art Rezept. Du gehst im Rezept nicht einfach von Schritt 6 auf Schritt 97 und auf Schritt 2 und auf Schritt 15 zurück, sondern du hast eine vorgegebene Art und Weise, wie du die Dinge machst, und so arbeitest du sie ab. Das ist ein Algorithmus.
Und wie funktioniert jetzt der Facebook-Algorithmus? Welches Rezept hat der denn?
Das Geheim. Das ist wie das Rezept von Nutella.
Aber wenn das geheim ist, wollen die Leute, kann man das nicht rausfinden? Kann man das nicht einfach sehen irgendwo?
Nee. Du kannst ein paar Sachen natürlich ausprobieren und kannst dich ein bisschen daran tasten und kannst verschiedene Dinge beobachten, wie mit anderen Plattformen auch. Also du kannst zum Beispiel beobachten, dass wenn du besonders viel über Wein schreibst auf deiner, also du teilst zum Beispiel Beiträge über Wein ganz viel, lädst jeden Abend ein Bild von einer Flasche hoch und schreibst halt immer von den einzelnen Weincafés, in denen du zu Besuch warst und so, und teilst halt also immer, teilst halt einfach immer verschiedene weinbezogene Inhalte, dann kann es sein, dass der Facebook-Algorithmus, das ist die Vorgehensweise, die unter anderem beschreibt, wie Werbung auf Facebook angezeigt wird, dich als Weinliebhaber betrachtet und einstuft und jetzt sagt, ach Mensch, Chris Omer, der zeige ich jetzt mal Weinwerbung an. weil festgestellt wurde, dass Chris Omer besonders gerne Wein trinkt. Wenn du zum Beispiel vorher keine Weininformationen geteilt hättest, würde der Facebook-Algorithmus möglicherweise andere Daten heranziehen. Aber er hat eine in sich vorgegebene geheime Reihenfolge an Indikatoren und an Informationen, die er sich einmal überlegt und dann eben auf Basis dessen entscheidet, welcher Person auf Facebook welche Inhalte angezeigt oder vorgeschlagen werden.
Jetzt kommt mal der 12-jährige Enkel rein, der mit dem Smartphone vorm Gesicht quasi aufgewachsen ist und fragt, warum sind Source Codes von Webseiten, kann ich die öffentlich, quasi fast öffentlich einsehen, aber warum gibt es keinen Weg, auch durch Hacking, den Algorithmus von Facebook offenzulegen?
Sag ich, Benedikt, hast du einen Arsch offen? Es ist 9:30 hier ins Bett. Nee, also, um deine Frage zu beantworten. Es ist so, dass es natürlich Versuche gibt, bestimmte Mechanismen zu rekonstruieren. Das heißt, du kannst genauso, wenn du zum Beispiel wissen willst, wie bestimmte Elektronik in Maschinen funktionieren, dann kannst du die halt aufschrauben, kannst du eben angucken, wie das funktioniert. Also um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, ich wusste lange nicht, wie ein Türschloss von innen aussieht. Da habe ich mal ein Türschloss ausgebaut, habe es aufgemacht, ist mir um die Ohr geflogen und dann musste ich halt wieder einen Weg finden, wie ich das zusammensetze. Und seitdem weiß ich, wie so ein ganz einfaches Türschloss von innen aufgebaut ist. Also ich habe so ein bisschen die Idee davon, wie das funktioniert. Mit Software verhält es sich ganz ähnlich. Es gibt Programme, die sind quelloffen, da kann ich mir also den Code runterladen, kann mir den anschauen und wenn ich eben ausreichend Zeit und Hingabe mitbringe, dann kann ich mich eben damit so weit befassen, dass ich wirklich verstehe, wie bestimmte Programme aufgebaut sind. Und das zählt halt teilweise unter anderem auch für so Facebook-Tools, die quelloffen sind. Ich dachte, ich muss niesen, dann musste ich es doch nicht und dann kam es doch. Genauso funktioniert es also auch mit Facebook-Tools, die teilweise quelloffen sind, aber Facebook selbst ist eine Software, die unter die Kategorie Closed Source fällt. Das heißt, der Quellcode ist nicht offen, der Quellcode wird geschützt und das Unternehmen selbst wird sich natürlich auch davor schützen, dass dieser Quellcode nach außen preisgegeben wird. Und unter anderem darin enthalten sind eben Informationen darüber, wie Werbung ausgesteuert wird. Ein analoges Beispiel ist natürlich der Google-Algorithmus. Google entscheidet natürlich auf Basis von bestimmten Parametern, welche Seite wann wo für welche Suchbegriffe angezeigt wird. Und auch diesen Algorithmus kennt niemand. Aber man kann ihn natürlich erforschen, indem man eben bestimmte Dinge auf seiner eigenen Seite verändert und indem man eben kontinuierlich versucht, diesen Algorithmus irgendwie ein bisschen herauszukitzeln. Und so erfährt man beispielsweise, dass wenn man dasselbe Wort häufig auf der eigenen Website verwendet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Google-Algorithmus einen verhältnismäßig hoch ranken wird für dieses Wort. Das bedeutet, man taucht also in den Suchergebnissen relativ weit oben auf. Aber dass der Facebook-Algorithmus, der Google-Algorithmus und das Nutella-Rezept nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind, bedeutet eben einfach, dass das Geschäftsgeheimnisse sind, ohne die Unternehmen natürlich so nicht mehr funktionieren könnten. Und das ist natürlich besonders schützenswertes Gut.
Danke, Onkel Christoph.
So, und jetzt gehst du ins Bett.
So, jetzt kommt Oma wieder. Oma hat jetzt mal Facebook aufgemacht und sieht, hier sind ja so rechteckige Bildchen. Wenn ich da drauf drücke, dann ist plötzlich auf meinem ganzen Bildschirm passiert irgendwas. Guck mal, hier ist der Karl und hier ist die Tante Erna. Was sind denn diese Stories?
Stories.
Ja.
Wir bist nur von Facebook auf Stories gekommen, Oma.
Facebook Stories werden doch jetzt immer ganz oben angezeigt, wenn ich am Desktop mich einlogge.
Mensch, Oma, da weißt du mehr als ich. Ich ruf mal eben den Erik an, der erzählt dir, was die Stories sind. Hey, ich habe keine Stories oben.
Was? 100 Pro.
Nee.
Warte. Also für unsere Zuhörer, wir sharen uns jetzt gerade gegenseitig den Screen, um uns gegenseitig zu zeigen, wie Facebook aussieht, wenn man es öffnet.
Wie viele Leute brauchst du, um Oma zu erklären, was Facebook ist?
Also ich teile jetzt gerade mit Chris meinen Bildschirm und am Desktop tauchen Stories direkt ganz oben bei mir auf, bei dir nicht. Das wäre interessant, weil das würde bedeuten, ist sogar am Handy so, sogar am Smartphone.
Das liegt möglicherweise daran, dass ich da keine Stories habe.
Du hast keine Stories oben.
Bei mir steht in deiner Story posten.
Genau, und daneben sind ja die Stories der anderen.
Hier sind keine Stories.
Ernsthaft?
Mhm.
Du hast Leute, du folgst also nur Leuten, die keine Story. Keiner deiner Freunde hat
in deiner. Ach, okay, Moment. Nee, ich bin in diesem, ich habe in diesem Account keine Freunde.
Ah.
Das ist ein.
Wie geht denn sowas?
Okay.
Christopher,
okay, verstehe.
Christopher, hast du keine Freunde?
Das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Ich möchte nicht, dass jemand weiß, dass ich mehrere Facebook-Accounts habe.
Okay, Oma, ich erkläre dir jetzt,
so, also,
was Stories sind. Also Stories sind, wie der Name, wenn du ihn aus dem Englischen übersetzt, Geschichten. Das Besondere an diesen Geschichten ist, dass sie nur für 24 Stunden sichtbar sind. Also auf der Seite, wie zum Beispiel Facebook, wo alle ihre Informationen zur Verfügung stellen können, eben die Bilder aus dem Urlaub oder ein paar schöne Texte, können sie auch Sachen hochladen, Bilder, Videos, die nur für 24 Stunden zu sehen sind. Und die sind in einem besonderen Format innerhalb von Facebook sichtbar, was hochkant ist. Das macht es ganz besonders. Warum ist das so? Weil auf unseren modernen, tragbaren Telefonen der Bildschirm damit komplett ausgefüllt wird und es daher besonders viel Spaß macht, diese Inhalte sich anzugucken. Oma, das sind schon Stories. Und dann gibt's noch Menschen, die oder besonders beliebte Menschen, die sehr viele Freunde haben oder Personen, die ihnen folgen, die haben noch ein sogenanntes Swipe-Up-Feature. Nach oben schweifen, wenn man das auf dem Bildschirm macht, dann gelangt man wieder auf eine Webseite. Das ist besonders interessant, Oma, für dich, für deinen Side-Hustle, um dann ordentlich Produkte zu verkaufen.
Geil, denkt sich Oma.
Okay, was
soll man? Was mache ich jetzt damit? Also, was bringt mir das alles, das zu wissen? Warum, was soll ich jetzt mit, wie kann ich von Facebook profitieren?
Also Oma, dass du so kapitalistisch denkst, nachdem du im kommunistischen Osten aufgewachsen bist, das gibt mir wirklich zu denken.
Alter, mein Side-Hustle, ich will meinen Side-Hustle scalen, Erik. Ich habe keine Zeit mehr.
Also Oma, je nachdem, was dein Side-Hustle ist, müssen wir das mal evaluieren, ob Facebook überhaupt die richtige Plattform für dich ist. Was ist denn dein Side-Hustle, Oma?
Du kennst doch diese Cookie-Dent-Kapseln, die man braucht für so Zahnspangen und dritte Zähne, ne?
Ja.
So, die aber
ja.
Komplett über Amazon FBA.
Aha.
Im Subscription-Modell und, jetzt kommt das Allerbeste, da sind die wichtigsten, elementarsten Stoffe gleich mit bei. Wir sprechen also über Vitamine und Koffein.
Okay, es wird jetzt immer deeper. Also ihr müsst jetzt theoretisch schon die letzten zwei Folgen gehört haben, um hier einige Insider-Witze zu verstehen. Also Oma, um dein Amazon-Business krass zum Rotieren zu bringen, solltest du dir jetzt mal überlegen, welche Target-Group du für Facebook nutzen willst. Wer kann denn deine Cookie-Dents alles benutzen? Gibt ja zum Beispiel auch sehr viele MMA-Fighter, die sich die Zähne mal ausgeschlagen haben und deswegen schon ein Gebiss tragen müssen.
Ja, oder Kinder, die sich in der Schule nicht konzentrieren können und das Koffein brauchen, um länger durchzuhalten.
Oder die ganzen Veganer, die völlig unterernährt sind und sicherlich Vitamin D brauchen.
Und B12 nicht vergessen, ist auch mit drin.
Und B12, genau.
Das ist eine Vitamin-Zahnspangenbombe. Patent pending.
Okay, Enkel Christoph, erklär mir doch mal, was eine Target Group ist.
Eine Target Group oder eine Zielgruppe ist eine bestimmte Menge von Leuten, die du mit deinen Werbeanzeigen oder mit deinen Inhalten ins Visier nehmen kannst, um sie mit Inhalten zu bespielen, die sie A, interessieren und die dann B, von dieser Zielgruppe eine gewisse Resonanz generieren. Das bedeutet also, du teilst Inhalte mit Leuten, die sich tatsächlich für diese Inhalte interessieren und sie teilen deinen Beitrag oder sie kommentieren deinen Beitrag oder sie klicken deinen Beitrag tatsächlich sogar an und kommen auf deinen Shopify-Store und schließen ein Abo für deine Zahnspangen-Vitaminbomben ab. Das ist deine Zielgruppe. Die Zielgruppe ist also das Auditorium, was du mit deinen Inhalten bespielst, um ein bestimmtes Ergebnis davon tragen zu können. Got it?
Auf jeden Fall verstanden. Jetzt ist ja für mich aber vor allem Conversion Optimization ein großes Thema. Ich will ja mein Ad-Budget mit dem möglichen größten ROI ausspielen. Kannst du mir mal erklären, was ich in diesen sozialen Netzwerken an Werbung denn so schalten kann, damit es so richtig klimpert in meinem Geldbeutel?
Also Oma, langsam glaube ich, du verarschst mich. aber ja, also du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel deine Beiträge, die du auf deiner Facebook-Seite veröffentlichst oder deine Beiträge, die du bei Instagram veröffentlichst, kannst du boosten. Das bedeutet, du kannst sie mit einem gewissen Budget versehen und kannst sie mit etwas Geld einfach einer größeren Zielgruppe vorstellen als die, die deiner Facebook-Seite momentan folgen oder deinen Inhalten auf deinem Facebook-Instagram-Profil folgen. Dann nimmt Facebook dieses Geld für dich in die Hand und steuert diese Posts, diese Beiträge von dir an unterschiedliche Zielgruppen aus. Auch hier hast du die Möglichkeiten, eben so ein bisschen mitzubestimmen, wer am Ende diese Beiträge sehen soll und was dein Ziel ist, was du also damit verfolgst. Es kann ja sein, dass es dir generell einfach nur darum geht, dass du sehen willst oder dass du mit einer größeren Audience deinen Lifestyle feiern willst und zeigen willst, wie du im rosaroten Lambo durch Dortmund fährst und deine Vitaminbomben aus dem Fenster wirfst. Gleichzeitig kann es aber eben zum Beispiel sein, dass du gerade das super Weihnachtspaket für Muttis rausgebracht hast, die Zahnspangen tragen und Nahrungsergänzungsmittel in den kalten Jahreszeiten brauchen als ideales Weihnachtsgeschenk und deine Weihnachts-Ad halt einfach weiter aussteuern möchtest. Und die zweite Variante oder das zweite größere Format, was dem gegenübersteht, sind eben tatsächlich Werbekampagnen, die du jenseits eben dieser Boosted-Posts als Werbekampagnen von Anfang an anlegen würdest. Das sind eben auch konkrete, noch etwas mächtigere und etwas detailliertere gesteuerte Werbeanzeigen, die dann eben nicht auf deinem Profil, auf deinen einzelnen Dashboards geteilt werden würden, also auf deinen Accounts, sondern die gezielt wirklich als Werbekampagnen ausgesteuert werden würden. Und da kannst du dann nämlich massiv auf ROAS optimieren, sodass dass es mit deinen Worten richtig in deinem Geldbeutel klimpert.
So, jetzt steht der nervige Enkel nochmal auf. Er hat jetzt, kann nicht richtig einschlafen, weil eine Frage brennt ihm schon noch auf dem Gewissen. Was ist denn mit diesem Facebook-Pixel? Erklär doch mal der Oma den Facebook-Pixel. Das ist doch das Wichtigste. Jetzt ruft noch der anarchistische Nachbar kurz runter. Die klauen unsere Daten!
Also, der Facebook-Pixel ist ein Code, ein Stück Code, der auf einer...
Übersetzen Sie Code. Code.
Also, der Facebook-Pixel ist ein Schriftstück, geschrieben in einer Programmiersprache. Diesen Code-Schnipsel, den kann man zum Beispiel in Apps und in Websites hinterlegen. Das bedeutet, ich kann diesen Code an bestimmte Interaktionen von Usern auf meiner Webseite binden. Bedeutet, eine ganz einfache Funktion ist, dass jedes Mal, wenn jemand meine Webseite besucht, dann registriert der Facebook-Code, den ich auf meiner Seite oder in meiner App hinterlegt habe, einen solchen Besuch. Er registriert also, ein Benutzer hat meine Webseite besucht. Wenn der Benutzer zum Beispiel ein Produkt in meinem Shop in den Warenkorb legt, registriert dieser Code, dass der Benutzer gerade ein Produkt in den Warenkorb gelegt hat. Und wenn der Pixel richtig konfiguriert ist, dann registriert er auch, wie viel das Produkt kostet, wie viele von diesen Produkten im Warenkorb liegen, wie in welcher Währung das Ganze gerechnet wird, wie groß der Gesamtwarenkorbwert ist, etc. Und genauso, wenn jemand kauft, kann der Facebook Pixel eben registrieren, wie groß ist diese gesamte Buchung, wie viel Umsatz habe ich also damit gemacht, welche Produkte wurden konkret gekauft, etc. All diese Informationen, die der Facebook Pixel aufnimmt, werden wieder zurückgespeist in das Facebook-System. Wenn ich den Facebook Pixel auf meiner Website hinterlege, dann bin ich damit in der Lage, für meine meine Werbekampagnen diese Informationen zu nutzen und in Zukunft zum Beispiel zu sagen, ich habe eine Werbekampagne, die ich jetzt starte und die möchte ich zum Beispiel an alle Leute aussteuern, die Produkte bei mir in den Warenkorb gepackt haben, aber die noch nicht gekauft haben. Die möchte ich jetzt mit dieser Kampagne ins Auge fassen. Ich kann also diese Informationen nutzen und kann Personen, die mit dem Pixel interagiert haben und unterschiedliche Interaktionen auf meiner Website oder in meiner App durchgeführt haben, mit unterschiedlichen Werbekampagnen bespielen. Gleichzeitig sammelt Facebook aber natürlich die Daten von allen Pixeln. Das heißt, jeder Shopbetreiber, jeder Websitebetreiber, jede App, jeder, der in irgendeiner Form interessiert daran ist, was der Konsument, der von Facebook kommt und auf die Website oder in die App gelangt, wie der sich verhält und was der so macht, jeder benutzt einen Facebook-Pixel und Facebook bekommt also von all diesen Accounts die Daten. Diese Daten werden zusammengeführt und werden natürlich dann holistisch, also allumfassend analysiert, sodass Facebook ein gesamtes Verständnis davon entwickeln kann, welche Benutzer haben welche Attribute, verhalten sich wie im Internet, gehen über welche Accounts etc. Das hat zwei Mehrwerte. Einerseits kann Facebook Werbetreibenden automatisch vorschlagen, wie Werbekampagnen ausgesteuert werden sollen, weil Facebook weiß so ziemlich über alle eigentlich alles. Und gleichzeitig kann Facebook aber den jeweiligen Beworbenen, also ganz normalen Facebook-Usern, so wie dir, dem kleinen nervigen Cousin oder weiß ich nicht, ich habe die Verwandtschaftsverhältnisse vergessen, dem Erik und mir, einfach die Werbung anzeigen, die tatsächlich für uns relevant sind. Also du, da du ja ganz offensichtlich ganz viel über Wein teilst, kriegst zum Beispiel Weinwerbung angezeigt. Das ist der Pixel.
Wer unser Zuhörer jetzt nicht seiner Oma erklären kann, was soziale Netzwerke sind, der kann auf jeden Fall mitnehmen, dass man den Algorithmus mit dem Kartoffelkochen erklären kann. Ich glaube, das ist der größte Takeaway. Bitte postet alle eure besten Satz aus dieser Folge mit dem Hashtag Kartoffelalgorithmus. Das wäre mein persönlich größter Traum, wenn der Hashtag Kartoffelalgorithmus von irgendwem hier draußen geteilt wird. Das war unsere Folge zu Oma, das ist Social Media. Wir sind jetzt bei Folge 3 oder Teil 3 unserer verrückten Folge. Und als nächstes sprechen wir über eine ganz neue, interessante Entwicklung der letzten Jahre. Oder vielleicht sagen wir mal, hat jetzt so in den letzten zwei Jahren ganz schön Auftrieb bekommen, dass Influencer-Persönlichkeiten anfangen, eigene Plattformen aufzubauen, auf denen sie ihre Community per Abo-Modell mit Inhalten versorgen. Unglaublich spannende Entwicklung und potenziell auch was Unternehmen in Zukunft für sich denken könnten. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, keep talking about social.